Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, das alles wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Mit diesem Bibelwort aus Offenbarung 21 begrüße ich euch und Sie alle ganz herzlich in unserem Gottesdienst und auch diejenigen, die uns per Livestream verbunden sind und dabei sind. Eine Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg, ohne Trauer. Manchmal träume ich von einer solchen Welt. Manchmal drängt sich mir dieser Traum geradezu auf, aufgrund der Dinge, die ich in meiner Welt miterlebe oder zur Kenntnis nehme. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Gott mitten unter uns. Er wird dabei sein. Und von seinem Dabeisein wird nicht geschrieben mit einem da wird es nicht so beschrieben, als hätte er einen großen Palast, sondern im 21. Kapitel der Offenbarung heißt es: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Am Ende der Zeit wird Gott auch wieder ganz normal, ganz menschlich bei uns sein. Ich brauche solche prophetischen Hoffnungsbilder. Ich brauche diesen Blick nach vorne, um auch in dieser Zeit nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin dankbar für Bilder der Bibel, die mich nach vorne weisen und die meine Gegenwart beeinflussen. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Gott, du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heute feiern wir in unserer Zeit am 24. November 24 den Ewigkeitssonntag. Deine Zeit umspannt auch diesen Tag. Du warst schon immer, du bist und du wirst immer sein. Wir können uns Ewigkeit gar nicht vorstellen. Es passt nicht in unsere Kategorien, nicht in unsere Hirne. Wir leben in der Endlichkeit. Heute werden wir in besonderer Weise an Menschen denken, die unsere Endlichkeit verlassen haben, die verstorben sind. In unserer Endlichkeit suchen wir dich in deiner Ewigkeit, um Trost von dir zu bekommen. Herr, wir gehen durch unsere Tage und Wir haben manches zu tragen und auch zu ertragen, an Trauer, an Leid, an Sorgen. Wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt, auch nicht in unserem Erinnern an Menschen, die wir lieb haben. Erhalte all das Gute, das wir erlebt haben mit denen, die uns vorangegangen sind. Erhalte die guten Erinnerungen. Lass es wirken in uns, was wir miteinander geteilt haben, zu Lebzeiten. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Endlichkeit segnest und dass du uns immer wieder Hoffnungsbilder schenkst, die uns deutlich machen, dass es mehr gibt als das Jetzt, als die Gegenwart. Und das uns hilft, anzupacken für das Gute, für das, was von dir kommt, um Menschen zu helfen im Hier und Jetzt. Wir loben und preisen dich, unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Schon immer haben Menschen Gott gelobt für das, was sie von ihm wahrgenommen haben, für das, was er getan hat. Und Christinnen und Christen loben Gott, den Schöpfer, als den, der sie geschaffen hat und als den, der ihnen ewiges Leben schenkt. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir stehen auf, wenn wir mögen und können, und singen das Lied 352, die Strophen 1 bis 4. Und nach diesem Lied verabschieden wir schon die Kinder, wenn denn welche da sind. Die gehen mit Heidi Tietgens und Chris Zabel. Die Kinder gehen jetzt nach unten. Chris und Heidi sind da schon. Und Horny kommt auch schon. Und wir hören auf die Schriftlesung aus der Offenbarung. Und danach lade ich ein, dass wir einige Minuten einfach still sind, diese Bilder aus der Offenbarung nachklingen lassen und vielleicht auch so überlegen, wo stehen wir eigentlich mit unserem Leben in Bezug auf die Ewigkeit. Vielleicht beten wir auch in der Stille 2, 3 Minuten. Und dann singen wir miteinander das Lied 99, von deinen Worten können wir leben.
Ja, ich möchte uns dieses Hoffnungsbild vom neuen Himmel und der neuen Erde nochmal im Zusammenhang lesen. Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird meine Tochter und mein Sohn sein.
spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Liebe Gemeinde, heute ist Ewigkeitssonntag und wir denken an diejenigen, die seit dem vergangenen Ewigkeitssonntag von uns gegangen sind, verstorben sind. Sie sind ins Licht gegangen. Jesus sagt: Ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und das gilt eben für alle Zeit. Und Jesus sagt: Ich will euch, die ihr lebt, die ihr noch lebt in dieser Endlichkeit, ich will euch nicht zurücklassen als Waisen. Ihr sollt nicht ohne mich sein. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit. Dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Das sagt uns Jesus Christus zu, der Auferstandene: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jetzt und in Ewigkeit. Wir haben hier vorne eine große Kerze stehen. Sie steht für das Licht der Welt, an das wir als Christinnen und Christen glauben. Und wenn wir nun gleich die Namen derjenigen verlesen werden, die seit dem letzten Ewigkeitssonntag verstorben sind, es sind nur einige Namen, stellvertretend für so viele, die in unseren Gedanken, in unseren Herzen sind. Wenn wir diese Namen nennen, dann zünden wir ein Licht an, und zwar an dem großen Licht, an Jesus Christus. Und als Christinnen und Christen vertrauen wir darauf, dass die, die heimgerufen worden, im Licht bei Jesus sind. Mit Jesus sind sie in der Herrlichkeit Gottes. Wir erheben uns zur Nennung der Namen aus dem Rahmen unserer Gemeinde.
Am 8. Dezember verstarb im 100. Lebensjahr Ernst Wegener. Am 18. Dezember verstarb im 95. Lebensjahr Horst Klotz. Am 31. Dezember verstarb im 54. Lebensjahr Tanja Kranschor. Am 22. Januar verstarb im 83. Lebensjahr Jörg-Peter Bischke. Am 20. März verstarb im 77. Lebensjahr Hanna Ohm. Am 5. April verstarb im 85. Lebensjahr Karin Stephan. Am 5. Mai verstarb im 93. Lebensjahr Inge Brandt. Am 10. November verstarb im 91. Lebensjahr Erika Hesing. Und am 12. November verstarb im 84. Lebensjahr Jürgen Mehlfeld. Ich bete. Herr, wir danken dir für das Leben unserer Geschwister, die wir hier stellvertretend genannt haben. Danke, dass du sie durch das Leben geführt hast, dass sie dein Licht in sich tragen durften und dass wir fest glauben dürfen, dass sie jetzt in deinem Licht sind. Und das ewige Licht, ja, sie umgibt und sie sehen und erleben dürfen, was sie geglaubt haben und was sie sich, ja, gewünscht haben. Herr, wir bitten dich für die, die noch in Trauer und im Leid sind über das Hinweggenommensein ihrer Lieben. Wir bitten dich, Herr, dass dein Licht auch zu ihnen und zu uns allen kommt. Wir danken dir, dass du, ja, der bist, der war, der ist und der sein wird. Und dass in deinem Licht wir alle vereint sein werden. Amen.
Wir nehmen Platz. Und ich lade ein, dass diejenigen, die Trauer in sich haben, die an einen Menschen denken, dass sie ihn auch in Gedanken, im Gebet mit Jesus in Verbindung bringen und wenn Sie mögen, hier nach vorne kommen, ein Licht entgegennehmen, das an dem großen Licht entzünden und hier mit einstecken. Wir nehmen uns einige Minuten der Stille und ich lade ein, persönlich zu trauern, Abschied zu nehmen, die Gedanken der Trauer gegenüber Gott im stillen Gebet zum Ausdruck zu bringen. Guter Gott, mitten in dieser lauten Welt umfängt uns mal einen Moment lang Stille. Nichts. Du bist der Gott, der alles umspannt. Das Laute, das Weltgeschehen, unsere Trauer, unser Alleinsein, unsere Einsamkeit. Du bist ein Gott, der alle Lebenslagen kennt. Und du hast uns durch Jesus Christus zugesagt, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Weder das, was jetzt gerade ist, noch das, was kommen wird. Kein Mensch, keine übernatürliche Gewalt. Nichts, was uns total beflügelt und das Leben schön macht, und nichts, was uns total runterzieht. Deine Liebe ist wirklich unzerbrüchlich. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Guter Gott, ich möchte dich für all diejenigen bitten, die trauern, die allein sind, die einsam sind. Befreunde dich mit deinem Heiligen Geist, mit ihrem Geist. Sei ihnen nah. Schenk ihnen Trost, auch durch unsere Gegenwart. Ich bitte dich für all diejenigen, die mit ihrem Leben jetzt gerade nicht mehr klarkommen, weil Krankheit und Leid und Trauer so bestimmt sind. Schenke ihnen Hoffnungsbilder für sie ganz persönlich. Wir loben und preisen dich, den Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und der uns immer festhalten wird. Amen. Vor der Predigt singen wir miteinander das Lied 92, die Strophen 1 bis 3, Jesus Christus, Herr des Lebens.
Liebe Geschwister, seid ihr noch ganz bei Trost? Ich hoffe ja. Als der arme Korban meine Predigt übersetzen musste, ist er verzweifelt an diesem Satz und hat gesagt, was bedeutet das denn jetzt schon wieder? Und ich habe gemerkt, ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Wir werden gleich nochmal uns damit beschäftigen. Wir haben eben Kerzen für die Verstorbenen angezündet. Das ist ein schönes Ritual, weil wir damit deutlich machen, dass uns diese Menschen, die wir genannt haben, viel bedeutet haben, dass sie zu unserer Gemeinschaft gehörten und dass wir sie vermissen. Es tröstet uns, gemeinsam und in Dankbarkeit an sie zurückzudenken. Als ich vor 2 Wochen am Sterbebett von unserer Schwester Erika Hesing saß, fragte ich sie, wohin ihre Gedanken jetzt so wandern. Und sie sagte, ich denke jetzt nur noch an den Himmel. Ich freue mich auf den Himmel, weil da meine Zwillingsschwester ist, die ich wiedersehen werde, und weil ich dort meine ganzen Mitschwestern, die anderen Diakonissen, wiedersehen werde, die mir hier auf der Erde so fehlen. Und ihre Augen strahlten, als sie das sagte. Schwester Erika brauchte keinen Trost, sie war auf dem Weg zum Himmel. Sie hatte keine Schmerzen und blickte voller Dankbarkeit auf ihr Leben zurück. Aber wir sind diejenigen, die nach dem Versterben von Menschen zurückbleiben und die eine Leere empfinden, Traurigkeit, manchmal sogar Verzweiflung und Angst. Wir brauchen Trost. Aber was ist Trost eigentlich? Trost hängt im Deutschen mit dem Wortstamm treu zusammen, bedeutet Festigkeit, seelischer Halt, Zuversicht im Leid. Wikipedia erklärt dazu, Trost ist zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Derjenige wird getröstet. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden. Er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist. Seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. Wenn wir also sagen, bist du noch ganz bei Trost, dann hinterfragen wir diese innere seelische Festigkeit und unterstellen so ein bisschen, da ist was nicht mehr so ganz in der Balance. Warum brauchen wir Trost? Leben, das bedeutet immer auch Leiden. Das Wort, das mir hilft, das kann ich mir nicht selber sagen. Wenn ein Mensch trauert oder Leid erfährt, dann sucht er nach Trost. Dieses Bedürfnis hat Gott in uns Menschen hineingelegt. Wenn wir uns als Kinder verletzt haben, dann sind wir immer gleich zur Mama gerannt. Nur die war eigentlich diejenige, die richtig trösten konnte. Was brauchen Menschen zum Leben? Trost. Wir sind nicht dazu geschaffen, alles mit uns selbst auszumachen. Der Mensch ist keine Insel für sich. Er kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Gefühle ziehen. Er ist nicht dafür geeignet, ohne andere Menschen völlig unabhängig durchs Leben zu gehen. Er kann natürlich so tun, als ob das so wäre, als ob er selbst mit allem klarkommt, ohne Hilfe von anderen. Er kann seine Gefühle verdrängen. Aber Trauer, Wut und Schmerz zu verdrängen oder gar zu verneinen, das macht uns irgendwann krank. Trost ist nicht durch eigene Kraft verfügbar. Sie braucht ein Gegenüber. Jeder Mensch braucht andere Menschen. Gott weiß, dass wir trostbedürftige Menschen sind. Und deswegen sagt er, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Damit hat er alles gesagt, was man zum Thema Trost wissen muss. Der innigste Trost haben wir bei unserer Mutter erlebt. Und er sagt, ich will dich trösten, will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Und nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, sagt er, macht euch keine Sorgen, ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist. Ich weiß, dass ihr den braucht, denn dieser Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, ist in der Lage, auch die letzte kleine dunkle Ecke unserer Seele zu erreichen und auszuleuchten. Das schaffen Menschen nicht. Wie tröstet Gott denn? Leben bedeutet Leid. Dafür ist niemand geschützt. Alles hat seine Zeit, auch das Leiden, auch die Trauer. Aber auch Leiden und Trauer sind Dinge, in denen wir mit Jesus verbunden sein können. Wir haben Anteil an seinem Leiden am Kreuz. Auch Gott hat seinen Sohn Jesus sterben sehen. Wer im Leid einen Tröster hat,
Der ist nicht allein auf sich zurückgeworfen. Ja, das sagt sich erstmal relativ leicht. Aber was ist, wenn wir spüren, wie sehr die Wunde schmerzt und wie der Trost ausbleibt? Auch Jesaja ist an einen Punkt gekommen, wo er nichts mehr von Gott und seiner rettenden Kraft spürt. In Jesaja 51 lesen wir: Greif ein, Herr, greif doch ein, zeig deine Macht. Greif ein, wie du es damals doch schon getan hast vor langer Zeit. Und Gott sagt dann: Ich bin es, der euch tröstet, ich allein. Und da fürchtet ihr euch noch vor der Macht eines Menschen? Was ist schon ein Mensch? Das heißt, Gott erinnert daran, dass es etwas Größeres gibt als Kriegsherrn und Angst. Es gibt einen Gott der Liebe, der am Ende all das, was vergänglich ist, überwinden wird. So haben wir es vorhin auch in den Bildern aus der Offenbarung gehört. Und damit gibt er uns einen nachhaltigen Trost, ohne uns zu vertrösten. Im letzten Gottesdienst haben wir Tamara Nord erlebt und sie hat von dieser Gottdemenz gesprochen. Ich fand diesen Gedanken absolut faszinierend, denn auch die Psalmisten scheinen hin und wieder eine Gottesdemenz gehabt zu haben. Sie jammern und klagen und sind erst einmal scheinbar untröstlich, bis sie sich dann daran erinnern, was Gott schon alles in ihrem Leben getan hat. Und dann kommt immer irgendwann der Satz: Da gedachte ich an deine früheren Taten. Und plötzlich sind sie getröstet durch diese Erinnerung. Sie erinnern sich, und das kenne ich auch von mir. Ich schaue mir diese Welt an und bin trostlos. Die Mächte des Bösen scheinen übermächtig und das Negative scheint erdrückend. Und dabei vergesse ich das gerne, was ich schon mit Jesus erlebt habe und seiner Kraft, was ich schon an Hilfe von ihm erfahren habe. Und genau für solche Leute wie mich hat Gott den Heiligen Geist als Tröster gesandt, der uns daran erinnert, was in der Bibel steht, wie groß Gott ist und dass er die Welt überwunden hat. Er hat alles in der Hand, immer noch. Der Tröster erinnert mich an das, was mich tröstet. Und damit heilt er auch meine Gottesdemenz. Der Philosoph Immanuel Kant hat mal gesagt: Alle Bücher, die ich je gelesen, haben mir nicht den Trost geben können, den mir das eine Wort der Bibel gab. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist Psalm 23. Damit sagt er auch: Dort im finsteren Tal, da ist der Ort, wo der tiefe Trost wohnt. Ist das wirklich so, dass im tiefen Tal der Trost wohnt? Ich habe mal gedacht, ich befrage dazu jemanden, der sich mit dem Thema im Moment relativ gut auskennt. Klaus, kommst du nach vorne? Klaus, du befindest dich im Moment in einer Lebensphase, die so an so ein finsteres Tal erinnert. Kannst du uns dazu zwei Sätze sagen?
Also erstmal muss ich sagen, dass mich die Worte sehr beeindrucken und Gottes Wort für mich immer Trost ist und Trost war und ist. Die Diagnose Krebs ist erstmal was für viele Menschen oder für, ich denke mal, für die meisten schockierend ist, ein Einschnitt im Leben, wo sich auch tatsächlich alles dreht und wendet, weil die alte Ordnung, die man für sich kennt, nicht mehr so existiert. Man muss sich komplett neu orientieren. Gott hat mir, bevor ich ins Krankenhaus kam, hat er mir gesagt, oder ich habe ihn gebeten, dass er mir ein Wort gibt, dass er mich gebraucht und meinen Mund öffnet. Ich habe diese Zeit sehr intensiv erlebt im Krankenhaus. Das war für mich ein Tal, auf jeden Fall. Aber ich habe immer Gottes Nähe gespürt und er hat mich begleitet, mich aufgebaut und er hat mich gebraucht. Ich durfte meinen Mitpatienten, der auch bei mir mit mir im Krankenhaus im Zimmer lag, dem durfte ich Zuspruch geben, ihm zuhören, was für mich so eine ganz wichtige Sache war, sich Zeit zu nehmen und dem anderen zuzuhören und ihm zu sagen, wo die eigene Hoffnung ist. Und das war mir ganz wichtig.
Danke, Klaus. Kannst du uns sagen, ob es so einen bestimmten Moment gab, wo du das Gefühl hattest, ach, jetzt brauche ich den Trost Gottes ganz besonders und wie du ihn so ganz konkret erlebt hast in dieser Zeit?
Also es gibt so Momente, wo ich mich extrem einsam fühle. So, und das ist auch genau, ich glaube, das hast du oder das hat Carsten auch schon beschrieben. Das sind Momente, wo du über die eigene Endlichkeit nachdenkst und diese Einsamkeit ist sehr intensiv. Ich glaube, das kennt jeder. Also wenn man nur noch sich selbst sieht und so ein tiefes Empfinden hat von ich möchte Gemeinschaft haben, ich möchte nach Hause kommen. Man sehnt sich nach den Orten, an denen man sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist so das Gefühl. Und Gemeinschaft ist wirklich das Einzige, was einen da rausholt. Das ist mein Empfinden. Ich habe das Gefühl, dass nur, wenn ich Gemeinschaft habe, dann geht das Licht auf und dann hört diese Finsternis der Einsamkeit, das hört dann auf. Und das kann lange dauern, das kann auch sehr schnell gehen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir den Herrn anrufen. Und das kann sehr klein sein. Man muss dafür nicht umdrehen oder sich um. Der Ruf zu Gott, das kann ein ganz stiller Moment sein und Gott hört einen immer.
Danke, Klaus, dass du so offen mit uns geteilt hast, was dich gerade bewegt. Ja, du hast gerade gesagt, der Weg zu Gott ist kurz und du hast viel Zeit, das haben wir in unseren Gesprächen auch, sind wir immer wieder drauf gekommen, du hast viel Zeit alleine mit Gott verbracht und hast immer wieder um ein Wort gebeten, hast es auch bekommen von Gott. Aber du hast auch deutlich gemacht, eigentlich ist es eben nicht so, dass Jesus uns dann in so einer Situation immer so leibhaftig neben uns auf die Couch setzt und Händchen hält. Dazu braucht er Bodenpersonal. Wir brauchen Gemeinschaft mit Gott, aber auch mit anderen Menschen. Wir müssen Trost auch durch andere Menschen erleben. Ja, wie das so ist, gutes Personal ist ja heute manchmal schwierig zu finden und oft fällt uns das als Menschen dann auch mal ganz schön schwer, diese Rolle als Tröstende auszufüllen. Menschen verstreuen leider allzu oft auch nur billigen Trost. Du wirst schon sehen, alles wird wieder gut. Die Zeit heilt alle Wunden. Also jetzt nach 3 Monaten müsstest du doch deine Trauer langsam mal überwunden haben. Das Leben geht ja weiter. Oder noch schlimmer, ach ja, das habe ich alles auch schon mal erlebt, damals als meine Katze starb, und es folgen irgendwelche sinnlosen Geschichten, die mit der Situation des Betroffenen aber auch so gar nichts zu tun haben. Man kann viel kaputt machen. Echter Trost ist nicht so einfach zu haben. Eine sehr liebe Kollegin von mir, die als Betreuungskraft in Tabea arbeitet, hat unsere altgewordenen Bewohner mal gefragt, wie sie Trost erleben. Und da sagte jemand, billiger Trost im Gießkannenprinzip, so ganz allgemein, der erreicht mich nicht. Ich möchte schon persönlich angesprochen und gemeint sein. Ich glaube, dass es sehr schmerzhaft ist, wenn Trostbedürftige sich ignoriert und nicht gesehen fühlen. Einfach übergangen. Was braucht also jemand, der durch ein tiefes Tal des Schmerzes und der Trauer geht? Meine damals 9-jährige Nichte rief mich mal an und sagte, Steffi, ich habe jetzt eine Tröstebox gebastelt. Willst du die mal sehen? Ich sage, Tröstebox, wie kommst du denn da drauf, eine Tröstebox zu machen? Ja, sagt sie, ich habe mir überlegt, es gibt doch immer so viele Menschen, die traurig sind. Und wenn ich so eine Tröstebox schon habe, dann habe ich, wenn ich jemanden treffe, der traurig ist, dann kann ich ihm die gleich geben, dann habe ich schon was parat. Oh, sage ich, das klingt ja spannend, sag mir mal, was du da drin hast. Da sehen wir sie, genau. Ja, da drin waren dann Taschentücher zum Tränen trocknen, ein kleiner Teddybär, ein Mutmachzettel, wo sie raufgeschrieben hatte, denk immer dran, du bist ein einzigartiger Mensch, bleib so, wie du bist. Und ein Freundschaftsarmband. Das war da drin. Eine tolle Idee, finde ich. Das wäre doch toll, wenn wir Erwachsenen immer so eine passende Tröstebox bei uns haben würden, wo für jeden Menschen das richtige Tröstemittel drin wäre. Was würden wir Erwachsenen denn in so eine Box wohl packen? Taschentücher. Die könnten für Zuwendung und Aufmerksamkeit stehen. Ich komme jemandem so nah, dass ich seine Tränen sehe und spüre, dass er jetzt ein Taschentuch braucht. Etwas ganz Praktisches, vielleicht auch eine Decke oder einen heißen Tee. Teddybär, ja, ganz klar. Als Kind brauchte man seinen Teddybär, da fühlte man sich geborgen, hatte jemanden zum Knuddeln. Wir haben heute keine Teddybären mehr, aber manchmal sagt eine Umarmung viel mehr als viele Worte. Sie bedeutet etwas, sie ist spürbarer Trost. Ein Mutmachzettel. Du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes, auch gerade jetzt, wo du mich vollheulst. Deine Trauer setzt Wahrheiten über dich nicht außer Kraft. Und deswegen möchte ich dir nahe sein. Eine Tabea-Bewohnerin sagte, wer tröstet, kommt mir nahe und hält es dort aus, wo ich bin. Ich muss den Trauernden auch nicht mit künstlichen Mutmachparolen dort wegholen wollen, wo er sich innerlich gerade befindet. Weil wir als Christen um Ostern wissen, können wir auch bei Karfreitag ausharren. Freundschaftsarmbänder sind meistens sehr bunt und symbolisieren Lebensfreude. Ich schenke dir etwas, das dich fröhlich machen soll, indem es dich an die Farben in deinem Leben erinnert, die bei aller Trauer und bei allem Schmerz auch noch da sind, weil Gott sie in dein Leben hineingelegt hat. Und es erinnert den traurigen Menschen daran, dass er Freunde hat, die jetzt für ihn da sind und die sich mit ihm verbunden fühlen. Könnte unsere Tröstebox vielleicht so aussehen? Das Statement einer anderen Bewohnerin zum Thema Trost scheint das zu bestätigen. Trost, so sagt sie, heißt für mich, dass jemand mir Zuwendung und Aufmerksamkeit schenkt, dass sich jemand auf meine Ebene des Schmerzes, der Einsamkeit und des Verlustes einlässt mit mir in meiner Situation des Mangels Gefühle teilt, es aber nicht dabei belässt, sondern Hoffnung, Zuversicht und Mut sät. Getröstet zu werden bedeutet für mich, so angenommen zu werden, wie mir es gerade ums Herz ist. Mich mit meinen Tränen gehalten zu wissen und gleichzeitig einen Lichtschimmer, der gegen meine Dunkelheit anleuchtet, gewahr zu werden, der vom Tröster und dem Trost, den er spendet, ausgeht. Wundervoll formuliert, finde ich. Mit Leiden, mit Aushalten, mit Weinen, mit Schweigen. Darum geht es, wenn wir anderen Menschen nah sein wollen. Wenn wir lernen wollen, wie wir trösten können, dann sollten wir uns auch das Buch Hiob anschauen. Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, der alles richtig gemacht hat. Und plötzlich wird ihm trotzdem alles genommen. Sein Besitz, seine Ehre, seine Gesundheit. Er ist am Ende und trauert. Seine Freunde kommen zu ihm und sind 7 Tage und 7 Nächte einfach nur da. Leiden und Schweigen mit Hiob. Bewundernswert. Das sind echte Tröster, so sollte man meinen. Sie halten es dort aus, wo Hiob ist. Aber nach 7 Tagen brechen sie ein. Da halten sie die Spannung nicht mehr aus und fangen an zu reden, fangen an, Erklärung für Hiobs Misere zu finden, ihn zu hinterfragen. Aber ab dann geht alles nur noch schief. Sie verletzen Hiob mit ihren sinnlosen Reden. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Lasst uns zu echten Tröstern werden. Das Schöne ist nämlich, dass schon Paulus und Timotheus im 2. Korintherbrief feststellten, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Also immer dann, wenn wir erleben, wie andere durch uns oder durch andere Menschen getröstet werden, dann ermutigt uns das selbst auch. Denn wir sehen, ja, es gibt Leid in unserem Leben. Aber wo Leid ist, da ist auch Trost. Und vor allem, es gibt einen Tröster, der uns kennt und uns mit seinem Trost nahe kommen will. Wenn ich sehe, wie das bei anderen gelingt, dann weiß ich, ja, auch für mich wird es Trost geben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen und wirfst all meine Sünden hinter dich zurück. So sagt es uns der Psalmist, und eine Tabea-Bewohnerin sagt, ja, manchmal ist mir auch um Trost bange. Aber dann lese ich diesen Vers und bin schon durch das Lesen getröstet und ermutigt. Denn der Psalmist hat den Trost erfahren und ich werde ihn auch erleben. Seid ihr noch ganz bei Trost? Ich hoffe ja. Lasst euch trösten und werdet zu Tröstern, damit Gott uns alle dadurch ermutigen kann. Amen. Wir hören auf ein Interludium.
Wir kommen zur Fürbitte und zum anschließenden Vater unser. Wer mag, der erhebe sich gerne zum Gebet. Herr Jesus, danke, dass du unser Tröster bist, dass du deinen Geist gesandt hast als Trost für uns alle heute hier. Danke, dass du als das Licht in die Welt gekommen bist und dass dieses Licht in uns, um uns herum und durch dich auch an anderen Menschen sichtbar werden darf. Danke, Herr, dass du all das kennst, was uns Nöte macht. Wir haben von Einsamkeit gehört und von Dunkelheit und haben sie in uns gespürt, weil wir das alle kennen. Danke, dass du das auch kennst und dass du durch all das hindurchgegangen bist, dass du ja in allem uns vorangegangen bist und dass du auferstanden bist und wir glauben dürfen, dass auch das für uns alle der Weg ist. Herr, wir legen dir all die Dinge hin, die uns Sorgen und Nöte machen. Nicht nur die Trauer, nicht nur das Gefühl von Verlust und Einsamkeit, sondern auch die Dinge dieser Welt, die wir mit Erschrecken wahrnehmen. Es gibt so viel Leid, von dem die Rede ist. Und es gibt noch viel, viel mehr Leid, von dem nicht die Rede ist. Es gibt so vieles, was ja im Verborgenen bleibt, sei es durch staatliche Stellen oder durch einfach Unfähigkeit, darüber zu sprechen. Danke, Herr, dass du bei allen bist, die nach dir rufen. Dass du bei unseren Geschwistern weltweit bist, die einfach überhaupt nicht Gottesdienst feiern dürfen und sich nicht einmal treffen dürfen. Danke, dass du ihnen nah bist und dass wir durch deinen Geist mit ihnen verbunden sind. Danke, Herr, dass du alle Menschen guten Willens und ja, guten Herzens stärken willst zum Guten. Denn du hast Hoffnung für uns alle und für diese Welt. Herr, wir danken dir, dass wir in dieser Hoffnung erstarken dürfen, dass die Traurigkeit ihren Platz hat in dir und die Trauer, aber auch das Erstarken, die Hoffnung und der Mut, den du uns gibst.
Herr, es gibt so viele Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Du kennst sie alle. Wir legen sie in die Worte, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz und vor dem Segen singen wir miteinander ein Segenslied.
Wer möchte, darf gerne zum Segensgebet aufstehen. Der Gott, der will, dass alle Dinge dir zum Besten dienen. Er segne dich mit allem Guten und behüte dich vor allem Bösen. Er tröste dich in der Zeit der Trauer. Er stärke deinen Glauben an seine Macht in allem. Er erfülle dich mit Liebe zu jedem Menschen. Er schenke dir Hoffnung für alle deine Tage. Er lasse dich seine heilende Nähe spüren und wandle alles in Segen. Der Friede des Herrn sei mit dir. Amen.
Hier kommen die Bekanntmachungen für die nächste Woche. Nach den Bekanntmachungen sammeln wir unsere Kollekte ein. Am Montag ist wieder Tischtennis um 18 Uhr. Am Mittwoch ist das Sprachcafé um 17 Uhr. Und um 19 Uhr ist wieder Feierabend. Ja, und am Samstag geht es los mit Berthas Adventsmärkchen. Herzlichen Dank schon mal im Vorweg an alle, die sich engagieren, an den bis zu 6 Ständen im Innenhof unserer Kirche. Kommt doch mal vorbei, bringt Gäste und Freunde mit und kommt mit Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch. In der Woche, in der der Adventsmarkt stattfindet, findet auch am 4., am Mittwoch um 18 Uhr ein moderierter Austausch zum Holstenplatz Suttnerpark statt. Herzliche Einladung, dabei zu sein und mit der Bürgermeisterin und anderen oder Leiterin des Bezirksamtes Altona und anderen ins Gespräch zu kommen. Am Samstag, dem 7. Dezember, haben wir Gäste aus Berlin bei uns, und zwar Gnadengedanken im Advent mit Mareile Kneb und Pastorin Dagmar Wegener, ein adventlicher Abend. Herzlich willkommen, Samstag, 7. um 20 Uhr. Nach dem Gottesdienst an Heiligabend besteht wieder die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Weihnachtsessen ab 18 Uhr. Die Anmeldung kann ab sofort bis zum 15. Dezember bei Birgit Bürger oder Barbara Lüdecke abgegeben werden. Sprecht die beiden doch an, bei Interesse an diesem schönen Angebot teilzunehmen. Ja, und am ersten Advent gibt es zum ersten Mal nach dem Gottesdienst einen Predigtstammtisch. Dazu dann mehr auch im Laufe des nächsten Gottesdienstes. Die Predigtstammtische werden in deutscher Sprache und auf Farsi stattfinden. Und hier schon mal der Hinweis, nächsten Sonntag, ersten Advent, müsste es eigentlich Abendmahl geben. Erster Sonntag im Monat. Aber am Sonntag danach, am 8.12. feiern wir Taufe. Wir werden dann das Abendmahl feiern. Jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen einen schönen Sonntag.
Und an dieser Stelle verabschieden wir alle, die mit uns im Livestream verbunden waren. Und ich soll mir angewöhnen, in diese Richtung zu schauen, weil da ist jetzt diese Kamera an. Einen schönen Sonntag wünschen wir. Jetzt geht die Kamera aus.